Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutliche Worte des europäischen Notenbankchefs zur Eurokrise haben die Finanzmärkte heute in Schwung gebracht. Der Präsident der Europäischen Zentralbank Draghi signalisierte, die EZB werde alles tun, um den Euro zu schützen. Analysten hoffen jetzt, dass die Bank wieder Staatsanleihen von Krisenstaaten aufkauft und diesen damit Luft verschafft. Draghis Äußerungen ließen weltweit Aktienkurse steigen und der Euro gewann an Wert.
EZB-Präsidenten sind in ihren Formulierungen meist sehr zurückhaltend. Im Vergleich dazu hat Mario Draghi heute in London geradezu Klartext gesprochen. Bis März hatte die Zentralbank Staatsanleihen der Problemstaaten aufgekauft, um deren Zinslast zu drücken, dann aber damit aufgehört. Draghis Worte deuten auf eine Wiederaufnahme dieses Unterstützungsprogramms hin. Innerhalb unseres Mandats ist die EZB bereit, alles Erforderliche zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird ausreichend sein. Da reagierten die Investoren an der Frankfurter Börse fast schon euphorisch. Der DAX legte 2,75% zu, besonders Finanzwerte gewannen.
Im Grunde ist es das letzte Gefecht der Europäischen Zentralbank, um den Euro zu retten. Man kauft jetzt voraussichtlich im großen Stil Staatsanleihen an den Märkten auf. Und das hat zu großer Euphorie an den Aktienmärkten gesorgt, denn diese Forderung hat man seit langem gestellt und wird sie also umgesetzt.
Die Renditen für italienische und spanische Staatsanleihen reagierten prompt und liegen wie hier in Madrid jeweils einen halben Punkt unter ihren Rekordwerten von gestern.
Das ist sicher keine Eintagsfliege. Eine solche Äußerung wird Herr Draghi nicht unbedacht tun. Wir haben nun die Wirkung, dass dies von den Marktteilnehmern als Beruhigung aufgefasst wird und dass die Panik aus den Märkten entweicht.
Die Statuten der EZB verbieten ihr direkte Staatsfinanzierung. Indirekt tut sie dieses aber, wenn sie erneut Staatsanleihen an der Börse aufkauft. Um zum Beispiel Spanien zu helfen, wäre das eine erneute Gratwanderung zur Rettung der Krisenländer.
Für Griechenland, Euros Krisenland Nummer 1, ist es jetzt ernst. Das Inspektorenteam der internationalen Geldgeber, die Troika, stellt in Athen den Sanierungskurs der Regierung auf den Prüfstand. Dazu gehört ein weiteres Milliardensparprogramm, das jedoch in der griechischen Regierungskoalition noch nicht im Detail abgestimmt ist. Vom Bericht der Troika soll abhängen, ob weitere Hilfen freigegeben werden. Ohne sie wäre Griechenland zahlungsunfähig und die Mitgliedschaft in der Eurozone gefährdet.
Er, Yannis Stournaras, griechischer Finanzminister, hat heute den angereisten Chefinspektoren von IWF, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission sein 11,6 Milliarden Euro Sparpaket präsentiert. Ein Sparpaket, das den Haushalt des in einer tiefen Rezession und wirtschaftlichem Stillstand steckenden Landes entlasten soll. Und das Voraussetzung dafür ist, noch im September weitere 31 Milliarden Euro von IWF und EU zu bekommen. Die griechischen Medien nennen schon den Sparkatalog. Kürzung der Sozialleistungen für Beschäftigte, Einschnitte bei hohen Renten, Praxisgebühren für die Krankenversicherten. Das alles ist sozialer Sprengstoff. Bei der Senkung von Haushaltsdefizit und Arbeitskosten hat Griechenland viel erreicht. Doch bei den Strukturreformen ist wegen des Widerstands in der Bevölkerung fast nichts passiert. Die EU fordert ein Wirtschaftsmodell, das die griechische Gesellschaft nicht akzeptiert. Die Regierungskoalition Samaras fürchtet offenen Widerstand im Land und scheint uneins. Sie schaffte es am Nachmittag nicht, geplante Beschlüsse zum Sparpaket zu fassen. Dafür traf EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso am frühen Abend zu einem Kurzbesuch in Athen ein. Unterstützung für Regierungschef Antonis Samaras und seine Reformen. Das griechische Volk muss sein Land neu aufbauen, neue Strukturen, eine neue Verwaltung, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und Worte allein reichen nicht aus, es muss gehandelt werden. Ein Appell an die griechische Politik und Bevölkerung. Vielleicht die letzte Hoffnung, die Europa bleibt.
In Syrien sind die Rebellen offenbar auf dem Vormarsch. Deswegen plant die Armee groß angelegte Gegenoffensiven. Sie sollen morgen oder übermorgen beginnen. In Städten im ganzen Land versucht die syrische Armee, die Aufständischen zurückzuschlagen. Heute wurden Gefechte aus der Hauptstadt Damaskus, der Wirtschaftsmetropole Aleppo, aus Rastan, Dara, Deir al-Zor und Idlib gemeldet.
Internetvideos, die Straßenkämpfe in Idlib zeigen. Der Bürgerkrieg konzentriert sich jetzt auf den Nordwesten. Dort an der türkischen Grenze sollen die Assad-Gegner inzwischen große Gebiete kontrollieren. Seit Tagen schon liefern sich die Aufständischen in Aleppo Gefechte mit den Regierungstruppen. Gestern eroberten sie die Polizeistation. Mit Blick auf die Opfer hat der UNO-Generalsekretär gestern die Weltöffentlichkeit gemahnt:
Do not delay.
Zögern Sie nicht. Handeln Sie gemeinsam. Handeln Sie und beenden Sie das Schlachten in Syrien.
To stop the slaughter in Syria.
Aleppo letzte Nacht, die zweitgrößte Stadt und die Wirtschaftsmetropole Syriens. Wenn sie dauerhaft erobert wird, dann könnte das Assad-Regime endgültig fallen. Nur 30 Kilometer nördlich, Azaz. Seit Wochen wird hier gekämpft. Inzwischen haben sich die Regierungstruppen zurückgezogen, um, nach der Meinung von Militärexperten, konzentriert gegen Aleppo vorzugehen. Hierher wurden die Regierungsgegner nach der Gefangennahme gebracht. Hier wurden sie zu Tode gefoltert. Inzwischen geht das Assad-Regime verstärkt mit Hubschraubern gegen seine Gegner vor, auch heute wieder.
Seine Eindrücke aus der syrischen Hauptstadt Damaskus hat kurz vor der Sendung unser Korrespondent Jörg Armbruster geschildert.
Damaskus macht auf uns einen ruhigen Eindruck. Man möchte fast sagen friedlich, wenn man nicht genau wüsste, was hier in den letzten Tagen passiert ist. Auf der Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt haben wir aber auch im Straßenasphalt Panzerspuren gesehen. Wir haben zerstörte Häuser gesehen, besonders als wir an dem heftig umkämpften Stadtteil Medan vorbeigefahren sind. Wir haben in der Ferne, in Vororten vermute ich, Rauchsäulen, schwarze Rauchsäulen aufsteigen sehen. Offensichtlich wird dort gekämpft, aber im Zentrum gehen die Menschen einkaufen, Autos sind unterwegs. Es stellt sich fast so dar, als gäbe es hier so etwas wie ein Alltagsleben wieder nach den heftigen Kämpfen. Es gibt Checkpoints, Straßenkontrollen, aber keine wirklich scharfen Kontrollen.
6 Tage nach dem Amoklauf bei einer Batman-Filmpremiere flammt in den USA die Debatte über striktere Waffengesetze wieder auf. US-Präsident Obama fordert schärfere Kontrollen beim Waffenverkauf. Bisher scheiterten Initiativen in diese Richtung an der amerikanischen Waffenlobby. Auch die Mehrheit der Bevölkerung ist nach Umfragen gegen Einschränkungen ihres in der Verfassung garantierten Rechts auf eine Waffe.
Amerikas Waffenhandel meldet landesweit Rekordumsätze. Nach der Bluttat in Colorado decken sich viele Bürger mit Schusswaffen ein, ob aus Sorge um ihre Sicherheit oder weil sie eine Verschärfung der Waffengesetze befürchten. Auch der Absatz umstrittener Sturmgewehre wie des AK-47 steigt. Es ist diese Aufrüstung, die dem US-Präsidenten Sorge macht. Tagelang hatte er zum Thema Waffen geschwiegen. Gestern Abend fand er bei einer Wahlkampfveranstaltung deutliche Worte. Ich glaube, viele Waffenbesitzer würden mir zustimmen, dass ein AK-47 in die Hände von Soldaten und nicht die von Kriminellen gehört, dass es in Kriegsgebiete gehört und nicht auf die Straßen unserer Städte. Und dass eine psychisch labile Person nicht so leicht an Waffen kommen darf. Obamas designierter Herausforderer Mitt Romney widerspricht. Bei einem Besuch in London verteidigte der Republikaner seine Position in einem exklusiven NBC-Interview. Ich glaube nicht, dass Amerika neue Waffengesetze braucht. Was dieser junge Mann getan hat, war ja eindeutig illegal. Aber dies hat die Tat nicht verhindert.
Knapp eine Woche nach dem Kinomassaker von Colorado wagt sich der US-Präsident doch noch aus der Deckung, nimmt aber nur die Sturmgewehre ins Visier. So vermeidet Obama eine Grundsatzdebatte um die fast 220 Jahre alte Verfassungsklausel, die den Bürgern das fast uneingeschränkte Recht garantiert, eine Waffe zu tragen. Diese Freiheit ist der großen Mehrheit der Amerikaner immer noch heilig.
Europäische Solarzellenhersteller haben bei der EU-Kommission eine Klage gegen die Konkurrenz aus China eingereicht. Der Vorwurf: Die chinesischen Firmen verkauften unterhalb ihrer Herstellungskosten. Die Branchenriesen aus China drohen nun mit einem Handelskrieg. In Deutschland waren in den vergangenen Monaten mehrere Solarfirmen pleite gegangen.
Der große Boom war ziemlich schnell vorbei. Viele deutsche Unternehmen haben auf Sonnenenergie gesetzt, besonders im Osten. Und dann kam die ganz große Konkurrenz aus China und die spürbare Kürzung der Solarförderung in Deutschland. Einige Anbieter sind schon in die Insolvenz gerutscht. Gegen die Marktmacht aus China wehrt sich ein Bündnis von Solarfirmen jetzt mit einer Klage.
Hier geht es darum, den Markt, den weltweiten Markt an Solaranlagen zu dominieren und alle westlichen Hersteller vom Markt zu drängen. Das kann man sich einfach nicht gefallen lassen. Dafür gibt es ein geltendes Handelsrecht. Das wenden wir an.
Folgt die EU den Forderungen des Bündnisses, müsste China Anti-Dumping-Zölle zahlen. Damit würden die Waren aus China für den Export teurer. Nicht alle deutschen Firmen der Branche schließen sich der Klage an. Zu groß ist die Sorge vor einem Handelskrieg mit China. Chinesische Solarunternehmen wie der Weltmarktführer Santec warnen vor der Einführung von Strafzöllen.
Handelsschranken würden die Kosten der Solarenergie erhöhen. Sie schaden insbesondere den Installateuren, die die Module verkaufen und installieren. Das sind größtenteils Handwerksbetriebe und die machen auch den überwiegenden Teil der Jobs in der Branche aus.
Bis Mitte September muss die EU-Kommission entscheiden, ob sie die Klage annimmt.
Bei der Energiewende setzt die Bundesregierung neben Sonne und Wind auch auf Bioenergie, also die Gewinnung von Wärme, Strom und Kraftstoffen aus Pflanzen. In einer neuen Studie warnt die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina vor zu großen Erwartungen. Sie rät, den Ausbau der Bioenergie zu beenden. Nachteile wie hoher Flächenverbrauch und Treibhausgasausstoß überwürgen die Vorteile. Zudem könne der Ausbau dazu führen, dass Lebensmittel teurer würden. Der Organspendeskandal an der Uniklinik Göttingen weitet sich aus. Die Staatsanwaltschaft hat bestätigt, dass gegen einen zweiten leitenden Arzt wegen Manipulationen ermittelt wird. Er ist vom Dienst freigestellt. Zugleich gibt es neue Vorwürfe gegen den hauptverdächtigen Oberarzt. Sein früherer Arbeitgeber, die Uniklinik Regensburg, teilte mit, er sei auch dort für Unregelmäßigkeiten verantwortlich gewesen. Die Mediziner wird vorgeworfen, Krankendaten gefälscht zu haben, um eigene Patienten zu bevorzugen.
Im Landkreis Würzburg ist am Nachmittag ein Regionalzug wegen eines Stellwerkfehlers stehen geblieben. Etwa 250 Reisende mussten für eine halbe Stunde bei brütender Hitze ausharren. Die Klimaanlage war ausgefallen. Einige Fahrgäste kollabierten, sie wurden von Rettungskräften medizinisch versorgt. Der Bahnverkehr auf der Strecke Würzburg-Aschaffenburg musste vorübergehend eingestellt werden.
Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele steigt in London die Spannung. Um die Dramaturgie der Feier gibt es noch immer ein großes Geheimnis. Die Programmmacher ließen Videos von der Generalprobe vom Internetportal YouTube entfernen. Wer im Stadion zuschauen durfte, wurde aufgefordert, nichts zu verraten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 27. Juli.
Das Tief, das nach Schottland zieht, nimmt zunehmend Einfluss auf unser Wetter in Deutschland. Die Luft, die morgen zu uns strömt, ist noch heißer. Gleichzeitig steigt das Gewitterrisiko vor allem im Westen und Nordwesten allmählich. Nachdem einzelne Gewitterschauer im Südosten abgeklungen sind, ist es heute Nacht trocken und meist klar. Am Tag ist es zunächst vielerorts sonnig, nur ab und an ziehen ein paar Wolken vorüber. Später bilden sich dann vor allem in der Mitte, im Westen und Nordwesten hier und da größere Quellwolken. Gewitterschauer folgen, die heftig ausfallen können. Abseits der Gewitter weht der Wind nur schwach bis mäßig. In der Nacht 20 Grad im Rhein-Main-Gebiet, 11 Grad im äußersten Norden. Am Tag 24 Grad auf Sylt, sonst schwülheiße 29 bis 35 Grad. Der Samstag beginnt im Osten und Südosten zunächst noch mit Sonne, später aber auch dort, wie bereits in den übrigen Teilen, Sonne, dichte Wolken und teilweise unwetterartige Gewitter. Sonntag und Montag verlaufen dann wechselhaft und die Temperaturen gehen zurück.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buro mit den Tagesthemen. Wir berichten, in welchen griechischen Behörden jetzt wie gespart wird und zeigen, wie man Plattenbauten wunderbar gestalten kann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.